BFMG Business Talk. Wir bringen das Netzwerk ins Netz. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zum BFMG Business Talk, dem Podcast zum Wirtschaftsstandort Mönchengladbach, präsentiert von der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach, kurz BFMG. Mein Name ist Axel Tillmanns und wir haben in dieser Ausgabe des WFMG Business Talks einen ganz besonderen Interviewgast, Professor Ulrich Weinberg. Professor Weinberg hat vor rund 15 Jahren die School of Design Thinking in Potsdam mit aufgebaut und meine Kollegin Toni Balk und mein Kollege Jan Schnettler haben sich mit ihm zum virtuellen Interview getroffen und mit ihm diskutiert, wie diese Methode die Welt im Allgemeinen und Mönchengladbach im Speziellen verändern kann. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt viele interessante Einblicke und viel Spaß beim Hören.
Ja, guten Morgen, Herr Professor Weinberg. Wir freuen uns als Wirtschaftsförderung Mönchengladbach sehr auf das heutige Interview mit Ihnen für unser Magazin Business in MG und unseren neuen Podcast. Das Titelthema unserer kommenden Ausgabe ist Innovationsförderung. Welcher Interviewpartner läge da näher als der Leiter der HPI School of Design Thinking? Zumal es ja in der Vergangenheit auch bereits konkrete Anknüpfungspunkte zwischen dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und dem Wirtschaftsstandort Mönchengladbach gegeben hat. Vielleicht zum Einstieg mal die Frage, was ist überhaupt Design Thinking und warum braucht es dafür sogar eine eigene Bildungseinrichtung?
Ja, hallo. Erstmal freut mich sehr, dass wir zusammenkommen hier. Design Thinking, wie der Name sagt, hat was mit Design zu tun, aber es ist nicht so vordergründig, dass Design, also die Gestaltung, die man aus Designhochschulen oder Designschulen kennt, nämlich die Gestaltung von Oberflächen, die Gestaltung von User Interfaces oder auch von Produkten und von Services. Der Design Thinking Begriff geht ein bisschen weiter und sagt, wir nutzen die Denk- und Arbeitsweise von Designern, nehmen wir mal einen Architekten zum Beispiel, und nutzen den für die Lösung komplexer Fragestellungen und nicht mehr nur alleine, also nicht der einzelne Architekt, sondern im Verbund mit anderen Denkern. Und das macht die School of Design Thinking aus, dass wir sagen, wir setzen nicht auf die Silo-Kompetenz. Wir setzen nicht alleine darauf, dass ich den einzelnen Experten zu einem Spezialthema habe, sondern wir setzen darauf, dass komplexe Fragestellungen auch komplex gelöst werden müssen. Und das eben im Konzert unterschiedlicher Expertisen. Und deshalb braucht es eben auch eine andere Schule, diese Schule, die wir jetzt seit 13 Jahren haben, hier in Deutschland, weil die normalen Bildungseinrichtungen genau nach einem anderen Prinzip funktionieren und sehr stark in eine spezielle Ausrichtung ausbilden und die Vernetzung zwischen diesen Ausrichtungen nicht in den Vordergrund stellen. Die steht aber bei uns im Vordergrund und das ist, glaube ich, auch ein Wesensmerkmal der komplexen Problemlösung generell. Das heißt, wenn wir uns an schwierige Fragestellungen heranbewegen, die Pandemie ist so ein schönes Beispiel dafür, die wir gerade durchleben. Das ist eine komplexe Fragestellung. Da tue ich mir keinen Gefallen, wenn ich mich dann nur auf die einzelne Expertise eines Virologen verlasse oder nur mich darauf verlasse, dass das aus einer medizinischen Sichtweise behandelt wird, das Thema. Das Thema ist so komplex und so vielgestaltig, von Anfang an schon gewesen, dass das für mich so ein schönes Beispiel ist dafür, dass wir noch nicht in der Lage sind, auch in größeren Entscheidungsstrukturen wirklich komplex an eine Lösung ranzugehen, sondern immer noch aus dieser Silo-Perspektive Schritt für Schritt und auch sehr linear. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber in Kürze formuliert, was machen wir in unserer School of Design Thinking? Wir haben 120 Studierende aus 70 Disziplinen, aus 60 Hochschulen, aus 20 Nationen, die in kleinen Teams an der Lösung von komplexen Fragestellungen arbeiten und dabei lernen, dass man vernetzt denken und arbeiten sollte. Und das müssen die wirklich neu lernen. Und das tun wir da täglich jetzt seit fast 14 Jahren.
Wie verankert ist dieses Denken mittlerweile in Deutschland im Vergleich vielleicht auch zu den USA?
Ich glaube, in Deutschland haben große Unternehmen, große und mittelständische Unternehmen schon in den letzten Jahren relativ intensiv den Weg aufgenommen, agiler zu werden, ja, und sich reinzubewegen in eine Welt, die hochgradig vernetzt ist. Das heißt, ihre Mitarbeiter zunehmend mit neuen digitalen Technologien auszustatten. Und da merkt man, wenn man das tut, das ist nicht alleine mit neuer Hardware und neuer Software getan, sondern es muss ein Denkwandel, wir stehen in einem Musterwandel gerade, in einem großen Musterbruch aus der analogen Denk- und Handlungstradition, in eine digitale Denk- und Handlungswelt, in der wir uns gerade alle auch befinden. Also wir sind ja nicht mehr in analogen Zeiten, sondern wir sind in Zeiten, in denen wir hochgradig vernetzt mit diesen Glasplatten hier, die wir alle mit uns rumschleppen, in der Welt leben. Und Unternehmen haben relativ schnell begriffen, dass es wichtig ist, auch sich auf Nutzer einzustellen, noch anders, als sie das vorher gemacht haben. Also nicht nur Dinge zu produzieren, Produkte und Services zu liefern, sondern zu realisieren, da verändert sich was. Es ist nicht der Service, den ich heute liefere, ist derjenige, der auch in 4 oder 5 Jahren noch der gebraucht, der nötige ist, sondern die Welt hat sich ja beschleunigt, auch durch Digitalisierung. Hat sich das Leben eines jeden Einzelnen beschleunigt und damit verändern sich auch die Bedürfnislagen von Menschen und die Wünsche nach bestimmten Produkten oder Services verändern sich so schnell, dass ich immer stärker eben diesen Blick haben muss, was tut sich da gerade, was verändert sich und dass ich nicht mehr langfristige Produktlinien definieren kann, die ich jetzt 10 Jahre für die Entwicklung brauchen, wie das früher gang und gäbe war. Und diese Art von Geschwindigkeit oder Geschmeidigkeit, die haben viele Unternehmen jetzt aufgegriffen mit Design Thinking oder anderen agilen Methoden. Für mich ist Design Thinking immer der, also wenn ich mir die verschiedenen Ansätze anschaue, der holistischste Weg. Ich kann das jedem nur empfehlen, weil wir tatsächlich diesen Kulturwandel adressieren und eben nicht nur sagen, neue Technik, ja. Und bei Unternehmen ist das auch im Vergleich zu einer amerikanischen Kultur bin ich sehr erstaunt. Ich würde mal denken, dass also nach unseren Auswertungen, also wir haben mit mehr als der Hälfte der deutschen DAX 30 Unternehmen mittlerweile Trainingssessions gemacht, Projekte unternommen und da ist eine große Bereitschaft, mit digitalen Denkmustern unterwegs zu sein. Aber es ist ein langer Prozess.
Ja, das glaube ich. Sie haben es schon angesprochen. Jetzt liegt Mönchengladbach just in einer Region, in der sehr viel Wandel und Veränderung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten anstehen wird und anstehen muss, weil wir in der rheinischen Braunkohleregion liegen. Die Braunkohleförderung, das Thema sich massiv verändern wird in den nächsten Jahren. Welche Potenziale sehen Sie in Mönchengladbach und der Region, um hier vielleicht eine Pilotregion für nachhaltige Wirtschaft mit europäischer Strahlkraft zu entwickeln? Denn das ist ja der Ansatz des ganzen Prozesses.
Ich sehe da jede Menge Möglichkeiten, ja, weil es trifft viele, viele Menschen, gerade in der Region, und es trifft Menschen, die über Jahre, Jahrzehnte Expertisen aufgebaut haben und zum Teil in Bereichen, die dann über kurz oder lang nicht mehr von Interesse sind, sozusagen. Das heißt, ich habe einen sozialen Druck. Ich muss zum einen dafür sorgen, dass Menschen neue Dinge lernen. Die wollen vielleicht gar nicht weg aus der Region, sondern die sind da verankert, haben Familie, fühlen sich da super wohl. Es ist ja auch eine tolle Gegend. Ich komme ja selber aus dem Westteil Deutschlands. Ich lebe zwar jetzt in Berlin, aber das ist nach wie vor noch meine Heimat. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das ist das eine. Das andere ist, es ist eine Region mit vielen größeren Städten und vielen Kulturpotenzialen auch. Und es ist die gesellschaftliche Entschiedenheit da, dass ein Wandel passieren muss, ja, durch einen Wandel auch in der ganzen Energiewelt. Und das jetzt aufzugreifen und die Potenziale, die schlummern, zu wecken, also Dinge in Gang zu setzen, die vielleicht auf den tradierten Wegen nicht zum Tragen gekommen wären, auch jetzt mit einem zusätzlichen Druck nochmal der Digitalisierung durch die Pandemie. Ja, da sind ja auch Dinge offensichtlich geworden, die man vorher geahnt hat oder vielleicht von denen man vielleicht vorher noch gar keine Ahnung hatte. Und da jetzt Prozesse in Gang zu setzen, die Menschen mitnehmen, wäre meine Botschaft in die Region. Und das sind ja auch die Aktivitäten, die wir versucht haben, jetzt in unserem ersten gemeinsamen Studentenprojekt in Gang zu setzen und sprechen auch über die nächsten Schritte jetzt. Aus unserer Perspektive geht's immer darum, Potenziale zu entfalten, also Potenziale zu entdecken und die zu entfalten und nicht eine Strategie von oben zu entwickeln, die man dann überstülpt. Ja, und das ist etwas, was wir in der Zusammenarbeit mit Unternehmen in den letzten Jahren intensiv erfahren haben, welche Kräfte sich da freisetzen lassen, wenn man mit Vertrauen auf die Menschen zugeht. Ja, da sind ja, und das ist ja das Positive aus, gibt ja jede Menge auch finanzieller Ressourcen, die man nutzen kann, die man aber vernünftig nutzen sollte, ja, und nicht durch einen großen Generalstabsplan, sondern durch aus meiner Perspektive viel stärker durch viele dezentrale, hochgradig vernetzte Aktionen, die nicht konzeptlos sind, sondern die schon verwoben sind miteinander und die sich gegenseitig unterstützen und auch austauschen, die aber insgesamt dann dazu führen, dass ein Wandel in der Region passiert, den die Menschen alle mittragen, ja, oder ein Großteil der Menschen, und wo jeder sich auch ein kleines Stück wiederfinden kann und wo er merkt, ich habe da die Möglichkeit, selber meinen Input zu geben und selber meinen Beitrag zu leisten mit dem, was ich als Hintergrund habe und auch in der Zukunft lernen will.
Welche Schwerpunkte sollten Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung verfolgen, um diese Potenziale bestmöglich zu aktivieren?
Ich glaube, es ist wirklich wichtig, diese Potenziale zum einen sichtbar zu machen, also viel mit im Austausch zu sein mit Organisationen, mit Aktivitäten, mit Einzelpersonen, die man erkennt als Treiber von positiver Veränderung, ja, und die mit ins Boot zu holen und zum Teil zu einem aktiven Teil eines Wandlungsprozesses zu machen. Und viele im Sinne eines Ökosystems zu denken, ja, zu schauen, wie kriege ich eine gesunde Struktur hin, die aus vielfältigen Aktivitäten besteht, die aus kulturellen, sozialen, minderheitenorientierten, lernorientierten Aktivitäten besteht. Und dann, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiges Momentum ist das Unternehmergeist fördern, ja. Und das ist ja etwas, was wir mit der School of Design Thinking in den letzten Jahren erlebt haben, dass der Ansatz, den wir verfolgen mit unseren Studierenden, hochgradig dazu führt, dass Unternehmergeist freigesetzt wird. Also dieses Zusammenführen unterschiedlicher Disziplinen, Räume zu schaffen, was wir mit der School of Design Thinking in Potsdam gemacht haben, in denen man sich sozusagen angstfrei begegnen kann, und zwar egal mit welcher Expertise, also die, wo nicht oben drüber steht, das ist jetzt das Speziallabor für XYZ, sondern das ist ein Ort, an dem man sich findet, um Probleme zu lösen und gemeinsam in die Entwicklung von neuen Ideen, die Einführung eben von neuen Produkten und Services geht. Das zu schaffen, also Orte zu schaffen in der Region, in denen das möglich ist. Also so eine Art Maker Lab und Coworking Spaces, Orte, an denen sich jung und alt auch treffen kann, an dem man sich austauschen kann, an dem ich mir als junger Unternehmer oder potenzieller Unternehmer mich kundig machen kann, gemeinsam mit Leuten, die viele, viele Jahre an Erfahrung haben, und deren Expertise jetzt vielleicht gar nicht mehr gebraucht wird, die aber Lust haben, das weiterzugeben und diese Art von Austausch zu betreiben und dann dafür zu sorgen, dass viele, viele kleine unternehmerische Aktivitäten in Gang kommen, die insgesamt dann die Region beflügeln.
Sind wir dann ja mit unserem Förderantrag der School of Entrepreneurship schon ganz gut unterwegs, denke ich. Das soll ja genau in die Richtung zielen, Unternehmergeist wecken, endogene Potenziale wecken, ne? Gucken, was ist da, wie kann man es weiterentwickeln, Talente in der Region halten, vernetzt vorgehen. Spielt ja dann so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, sondern definitiv auch in die, oder zahlt auf die Dinge ein, die Sie gerade genannt haben. Vielleicht nochmal auf uns als kommunale Einrichtung, auch Wirtschaftsförderung geguckt. Welche Organisationsstrukturen braucht es denn, um diesen Prozess des Strukturwandels zu begleiten? Wie müssen wir als moderne Wirtschaftsförderung, als die wir uns ja schon wahrnehmen, vielleicht auch noch weiter wandeln, um den künftigen Entwicklungen da auf die vorbereitet zu sein?
Mein Plädoyer geht immer in die Richtung, sich die eigenen Strukturen anzuschauen und zu schauen, wie stark sind die noch in Mustern verhaftet der analogen Zeit? Also welche Art von Hierarchiemodellen habe ich in meiner eigenen Organisation, ja, die eigentlich mit einer vernetzten Welt, in der wir heute leben, nicht mehr viel zu tun haben, die auch vielleicht dadurch noch entstanden sind, weil zu wenig digital durchdacht wurde oder weil zu wenig Tools genutzt werden, die es ermöglichen, dass man schneller im Austausch miteinander ist. Also und dann auch zu schauen, bin ich ein Vorbild? Also bin ich mit dem, was ich da tue und wie ich mich aufgestellt habe, ein Vorbild auch für andere Organisationen? Und Sie fragen nach Organisationsstrukturen. Ich setze auf ein Ökosystem aus vernetzten kleinen Einheiten, ja, und auf eine möglichst flache Hierarchie, die werden wir nicht ganz wegkriegen, aber auf ein vernetztes Modell, was ich in meinem Buch Network Thinking hier als Netzstruktur aufgezeichnet habe, die sich ganz schnell zeichnen lässt, ja, aber die dann im Vergleich zu der Brockhaus-Struktur, in der wir in der Regel noch sind, in den silo-orientierten Abteilungsdenken, dann doch einen massiven Musterwechsel zur Folge hat, also auch einen Denkwandel zur Folge haben muss. Und in den Prozessen stehen wir gerade. Und ich glaube, da kann eine Wirtschaftsförderung, wenn sie gut ist, auch von der eigenen Organisation her ein Vorbild sein, ja, ein Vorreiter sein. Aber noch stärker ist es natürlich möglich in einem Gründerzentrum, in einem Zentrum, in dem man offene Strukturen walten lässt und auch neue Dinge ausprobieren lässt. Das ist ja gerade in der Entwicklung. Das finde ich richtig. Da müsste man möglicherweise auch darüber nachdenken, verschiedene Orte zu finden. Also das nicht nur an einem Ort zu bündeln, sondern mehrere von diesen Units ins Land zu setzen, damit auch damit man auch einen schnelleren Zugang hat, ja, und auch nicht eine weite Anreise machen muss, auch damit sich so eine Art sportiver Konkurrenz entwickelt, ja, also das stellen wir ja auch fest. Wir setzen überhaupt nicht in der School of Design Thinking auf Individualkonkurrenz. Ja, das ist aus meinen Augen in meinen Augen das Thema des letzten Jahrhunderts und überhaupt nicht mehr das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen müssen. Wir müssen uns mit Kooperation beschäftigen. Aber Konkurrenz ist da nicht komplett weg. Bei uns haben wir eine sportive Konkurrenz zwischen den Teams, ja, zwischen den Teams, die sich gegenseitig beobachten beim Arbeiten. Wir haben ja ungefähr 12 bis 16 unterschiedliche Projekte pro Semester und alle Projekte werden von einem Team von 5, 6 Leuten betrieben, wie eine Art Start-up. Und dadurch, dass wir einen offenen Innovationsprozess fahren, und das kann ich auch nur empfehlen, entwickelt sich ein sportiver Wettbewerb. Ja, die Teams sehen gegenseitig, sehen, wie weit das andere Team ist, fühlen sich angespornt dadurch, dass die Dinge gemacht haben, die man selber noch nicht hingekriegt hat. Und das ist hochgradig befruchtend. Und das kann man natürlich auch noch erweitern, ja. Wir haben die Global Design Thinking Alliance vor ein paar Jahren gestartet und sehen jetzt, wie weltweit andere Institute arbeiten. Und das beflügelt uns auch wieder. Wir sehen, dass in Südafrika zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen Lernkonzepte aufgesetzt haben auf WhatsApp-Basis, weil schnelle Leitungen im Netz nicht verfügbar waren, aber die Leute mit Mobiltelefonen rumlaufen. Ist das für uns wieder ein Trigger? Also sich anzuschauen, was machen die anderen, auf welche Ideen kommen die, und das als offenen Innovationsprozess zu laufen zu lassen, ist mit Sicherheit sehr gut.
Die zentrale Vernetzung einerseits und dieses sportive Konkurrenzdenken andererseits finde ich einen wunderbaren Ansatz. Ich glaube, die Frage zu stellen, wie wichtig Out-of-the-Box-Denken für die Zukunftsfähigkeit eines Standorts und auch eines Unternehmens ist, ist rein rhetorisch. Das liegt auf der Hand, vielleicht mal den Spieß umgedreht. Ist ein Standort oder ist ein Unternehmen überhaupt potenziell zukunftsfähig, wenn es auf all diese Dinge verzichtet und in den alten Denkmustern verhaftet bleibt?
In meinen Augen ganz klar nicht. Also ich denke, wir leben in Zeiten der zunehmenden Globalisierung, Digitalisierung. Es gibt zwei große Themenstränge, die man nicht aus dem Auge verlieren darf. Das ist zum einen die große Umweltfrage, ja, der Klimawandel. Und das ist zum anderen das große Thema Digitalisierung. Beides darf ich als Unternehmen nicht aus dem Auge verlieren. Wenn ich das tue, ist eigentlich letzten Endes egal, wie groß ich bin und wie erfahren und wie lang das Unternehmen schon auf dem Markt ist. Ich habe keine Zukunftschance. Ja. Und ich muss mich auch, und das ist ganz klar, von der ganzen Kultur her verändern. Ich muss mich bewegen. Ich muss das ganze Unternehmen mitnehmen. Und das heißt nicht nur die Unternehmensspitze oder eine Abteilung ist jetzt der Vorreiter, sondern es muss begriffen werden, dass die Transformation, in der wir uns gerade befinden, in erster Linie eine kulturelle ist. Ich zitiere immer gerne den Volkmar Denner, den CEO von Bosch. Bosch begleiten wir jetzt seit vielen Jahren auch in dem Transformationsprozess mit vielen, vielen Trainings und Projekten. Und Volkmar Denner hat das mal schön zusammengefasst. Er ist ja der Chef von ungefähr 400.000 Menschen. die vor Jahren einen massiven Transformationsprozess in Gang gesetzt haben. Und er sagt, schön formuliert in einem FAZ-Interview, digitale Transformation ist für Bosch in erster Linie fundamentaler Kulturwandel und in zweiter Linie Einführung von neuen Technologien. Und das kann ich nur voll unterschreiben. Und er sagt gleichzeitig auch, er sieht, die meisten Unternehmen und Organisationen machen es andersrum. Ja, wir führen erstmal neue Technik ein und dann begreifen wir, dass es einen Kulturwandel gibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das auch politisch begriffen wird. Digitale Transformation ist, oder die Transformation, in der wir uns befinden, ist massiver Kulturwandel, ein massiver Denkwandel. Es ist nicht ein bisschen anders. Es ist nicht ein bisschen weniger analog. Es ist ein komplett anderes Denkmuster, was aber nicht schlecht ist, sondern letzten Endes effizienter als das tradierte Denken, was zu Zeiten entstanden ist und auch die Handlungsmuster, als wir noch keine Digitaltechnik haben. Ja, aber wir leben jetzt in Zeiten, in denen wir in Strukturen leben, die noch so tun, als gäbe es keine Digitaltechnik. Ja, aber wir rennen zwar alle damit rum, aber die Strukturen sind noch nicht weitergewachsen, nicht weiterentwickelt. Und auch das trifft auch die Bildungslandschaft genauso. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass eine Region wie die Ihre da auch eine Vorreiterrolle spielen kann. Ja, also als Region selber eine agile Region wird, ja, und zeigt, dass das nicht nur Firmen sind, nicht nur Unternehmen sind, die agil denken müssen, sondern es ist im Grunde die politische Landschaft, es ist die kulturelle Landschaft, es ist die ganze Sozialumgebung. Und ich muss nur nach Osten schauen, nach Singapur oder Taiwan, mir Länder anschauen, die das schon sehr, sehr früh begriffen haben, oder auch die nordeuropäischen Länder. Ja, und merke, dass da, und dann wird sehr schnell offensichtlich, das hat viel Positives für alle Menschen, die in der Region leben, da zur Folge. Ja, man hatte zwar anfangs vielleicht ein bisschen Angst davor, dass da zu viel Technik im Spiel ist, aber wenn man das unter dem kulturellen Aspekt von vornherein angeht, kann das sehr, sehr fruchtbar sein für alle, die dort leben.
Und welche Eigenschaften beziehungsweise welche Art von Köpfen zeichnet denn den innovativen Standort oder die innovative Region aus Ihrer Sicht?
Wir haben ja die Feststellung gemacht oder machen das quasi jedes Semester mit unseren Teams, unsere Studierenden bewerben sich ja nicht als die großen Innovatoren einzeln, ja, sondern die bewerben sich bei uns, um an dem Kurs teilzunehmen, um in diesen kollaborativen Denk- und Arbeitsprozess reinzukommen. Und was wir feststellen, ist, dass es gar nicht so sehr dieser einzelne Innovator sein muss, sondern dass der Prozess, den man in Gang setzt, einen teamorientierten, kollaborativen Innovationsprozess, wenn der im Gange ist, entstehen Dinge, die man als Einzelner nur super schwierig oder in seltenen Ausnahmefällen mal hinbekommt. Die Gruppe ist der Innovator, ja, das Team ist der Innovator. Und wenn man das zum Prinzip macht, braucht man gar nicht mehr die super coolen Köpfe dahin zu ziehen. Ja, ich brauche mir nicht den Elon Musk dahin zu ziehen, sondern ich entwickle innovative Modelle in einem Kontext, in einem innovativen Ökosystem. Ja, da kann dann einmal auch der tolle Unternehmer rauswachsen, ja, der Einzelne. Aber was ich viel spannender finde, ist, dass da 25 coole Unternehmen entstehen. Ja, oder das können ja auch soziale Einrichtungen, das können Bildungsinitiativen und alles Mögliche sein. Das fände ich letzten Endes viel spannender. Und ich würde einfach, ich würde nicht darauf warten, dass es den coolen, innovativen Kopf gibt, der in der Tat natürlich existiert, aber der leider eben nicht so häufig vorkommt unter uns Menschen, sondern ich würde auf den Prozess setzen. Und da ist meine Erfahrung jetzt in den letzten Jahren, das funktioniert wunderbar.
Lassen sich Innovationen überhaupt planen oder lässt sich maximal die Innovationsbereitschaft und Innovationsfähigkeit insofern vorbereiten, dass man seine Denkmuster eben umstellt? Ich frage vor dem Hintergrund, dass unsere Region jetzt ganz konkret vor der Aufgabe steht, sie möchte innovativer werden, sie möchte sich in bestimmte Bereiche und Richtungen entwickeln. Trotzdem nochmal die Frage, lassen sich konkrete Innovationen planen?
Ja, die lassen sich planen. Ich denke jetzt gerade spontan an Steve Jobs und Apple. Da gab es tatsächlich eine Person, das war Steve Jobs, das war der Innovator, den Frau Balke auch eben vielleicht so im Kopf hatte. Und da gab es tatsächlich die schon langfristige Überlegungen, wie denn so eine Glasplatte aussehen könnte. Das war schon zu Zeiten, als man noch, wenn man Menschen gefragt hätte, willst du telefonieren auf einer Glasplatte, auf der man nur rumstreicht, ja, hätten wahrscheinlich 90% der Leute gesagt, nee, das will ich nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es gab eine visionäre Kraft eines Einzelnen damals, der das schon vorgeahnt hatte. Aber das ist wieder eben dieses Unikat, das ist dieser Einzelne. Ich glaube, also unsere Devise ist an der School of Design Thinking ja auch nicht, wir wollen möglichst viele Innovationen schaffen, sondern wir schauen uns an, welche Fragestellungen gibt's, wo kann ich ansetzen, wo gibt's ein Problem? Beispiel Kindergartenplatzvergabe in Potsdam. Ja, da hat sich die Stadt Potsdam an uns gewandt, weil das Thema Kita-Platzvergabe so blind im Blindflug passierte, dass alle unzufrieden waren. Die Stadt unzufrieden, die Eltern unzufrieden, die Kindergärten unzufrieden, es funktionierte nicht. Und wir haben, und das war ein Problem. Und mit diesem Problem hat sich eine Studentengruppe ein Semester beschäftigt und herauskam eine Lösung, eine softwarebasierte Lösung, klar, in dem Falle eine Plattform, die jetzt in Entwicklung befindlich ist und die dann dazu führt, dass alle Beteiligten zufriedener sind, ja, und dass die Plätze auch vernünftig vergeben werden können mit den vorhandenen Technologien, die auch vorher schon vorhanden waren, aber es war keiner auf die Idee gekommen, dass man das so einsetzt, ja, und zusammenführt. Und da von dieser Art Probleme gibt es natürlich überall jede Menge. Und die sich anzuschauen und da Innovationsprozesse, Kreations- und Lösungsprozesse in Gang zu setzen, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und wenn da eine Reihe von coolen Dingen entstehen, ja, und das kann ich mir sehr gut vorstellen in der Region, dann kann das ein Motor werden, auch für größere Aktivitäten, auch ein Attraktor werden für größere Unternehmen, dann zu sagen, hey, da ist ja eine tolle Innovationskraft da in der Region, da müssen wir hin.
Braucht es in jedem Unternehmen Ihrer Ansicht nach einen Innovationsmanager? Ist das schon mal ein guter erster Fuß in die Tür, um das Denken in der Gesamtorganisation kurz- oder vielleicht auch mittelfristig umzustellen?
Ja, ich weiß nicht, ob man den Innovationsmanager nennen sollte. Es braucht vielleicht jemanden, der die Prozesse, also der den Kulturwandel antreibt und betreibt. Letzten Endes ist das immer, wenn Sie auf ein Unternehmen gucken, die Aufgabe der Geschäftsleitung, diesen Prozess bewusst anzugehen, ja, und nicht das einer Einzelperson oder einer Abteilung zu überlassen, die man dann mal wursteln lässt und man guckt, ob da irgendwas Gutes bei rauskommt, sondern muss halt als Führungskraft heute begreifen, dass wir uns in Zeiten befinden, in denen sich massiv Dinge verändern und eben ein Denkwandel eintreten muss und den muss ich steuern, den muss ich als Top-Führungskraft, muss ich mich dem stellen. Das ist eine Herausforderung. Das ist gerade für viele ältere Führungskräfte die Herausforderung. Ups, ich muss dann mal eine E-Mail nicht ausdrucken, sondern ich muss sie tatsächlich bearbeiten und auch dieses Wegkommen von, wir haben aus einem Formular jetzt ein PDF gemacht und dann ist Digitalisierung abgeschlossen. Auch das ist zu kurz gesprungen. Und die Führungskräfte müssen ran, die müssen als Vorbilder agieren und ihre eigene Kultur verändern. Ja, denn es geht ja letzten Endes auch um eine Veränderung von Machtstrukturen und hierarchischen Strukturen. Ja, wir haben ein viel zu starkes Top-Down- und Command-and-Control-Verhalten in Führungsetagen. Und was dann dazu führt, dass sich Potenziale, die im Unternehmen schlummern, überhaupt nicht wecke, ja, weil die strikt nach Order sozusagen Dinge abarbeiten, wie es im Vertrag steht, und hätten viel, viel mehr Möglichkeiten, wenn man die zulassen würde. Und wir haben das in den letzten Jahren durch Begleitung von vielen Unternehmen, unter anderem eben auch Bosch, erlebt, was dann passiert, wenn ich diese Potenziale zum Spielen bringe und wie gut das dem Unternehmen tun kann. Und dass dann nebenbei noch ein paar Hierarchieebenen überflüssig werden, ist eigentlich ein positiver Nebeneffekt. Ja, das heißt nicht, dass die Menschen dann draußen sind, sondern neue Rollen definieren müssen, ja, oder sich selber definieren.
Welche Skills sollten die Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen in Zukunft dann mit in das Unternehmen bringen aus Ihrer Sicht?
Das sind die berühmten Top-Skills, die leider in den Bildungseinrichtungen zurzeit nicht vermittelt werden. Ja. Das heißt, es muss in der Region auch, das kann ich nur empfehlen, auch müssen Lernprozesse in Gang gesetzt werden. Das sind die Skills eben wie kritisches Denken, ja, vernetztes Denken, Kooperationsfähigkeit, Empathie und so weiter. Also das sind eher die soften Faktoren, die man in dem, die in den Schulzeugnissen so als die Handschrift und soziales Verhalten und so weiter, was eher nicht bewertet wird, was aber so mal kurz aufgeschrieben wird, das spielt eine immer größere Rolle. Und wir leben ja leider in Bildungszeiten noch, ja, die Bildungslandschaft ist noch nicht so weit wie viele Industrieunternehmen, dass sie begriffen hat, dass da auch ein massiver Denkwandel eintreten muss. Wir haben nach wie vor eine Bildungslandschaft, die honoriert sozusagen kompetitives Verhalten, ja, und züchtet den Nicht-Netzwerker, ja, und honoriert das, und das nicht über 2 Monate, sondern über 10 Jahre. Ja. Und das heißt, wir haben junge Menschen, die kommen aus Bildungsprozessen raus und sind letzten Endes für die Apparate, in denen sie arbeiten sollen, später für Organisationen, die mittlerweile viel agiler sind, die auf Netzwerkarbeit setzen, sind die gar nicht mehr brauchbar. Ja, ich kriege das wirklich brühwarm. Ich hatte gestern noch Gespräche mit mehreren Unternehmen, 1000 Mitarbeitern, die mir das genau so reporten. Die sagen, die Menschen kommen aus, wir brauchen Teamarbeiter. Nur die Leute, die aus den Hochschulen kommen, aus den Bildungsprozessen kommen, die sind total trainiert, individuell kompetitive Egomanen zu sein. Ja? Und dafür können die selber gar nichts, ja? Sondern der Apparat macht die dazu. Und das heißt, es müssen Bildungsprozesse in Gang gesetzt werden innerhalb der Unternehmen, um die da rauszuholen. Wir nennen ja das, was wir in Potsdam in den 2 Semestern machen, sind ja nur 2 Semester Programm bei uns. Das nennen wir, das erste Semester ist quasi De-Learning. Ja? Also wir holen Menschen raus aus diesen kompetitiven Haltungen. Das dauert ein paar Wochen, bis sie das begriffen haben, dass es bei uns nicht um Individual-Competition geht. Und dann tauen die auf. Ja? Dann brechen die eben diese schlummernden Potenziale hervor. Und die Bildungslandschaft muss sich dahin verändern. Das ist ganz klar. Das ist mein Plädoyer an alle Bildungsverantwortlichen, nicht nur die Lehrer, sondern vor allen Dingen Schulleiter und die Bildungsminister und der Länder. Es muss ein fundamentaler Denkwandel in den Prozessen, in die Köpfe rein und auch in ganzen Strukturen rein. Und da kann die Region Vorreiterrolle spielen. Ja, auch indem man sagt, wir sorgen dafür, dass wir Schulen haben. Und da ist eine Flexibilität da. Es ist nicht so, dass das alles so sein muss, wie es jetzt ist. Ja, das hat viel mit dem Kopf zu tun. Ja, und gar nicht so sehr mit den Vorgaben. Und auch mit dem Mut Einzelner zu sagen, wir probieren jetzt mal ein Neues aus. Und dann haben sie, das dauert dann eben auch wieder ein paar Jahre, aber wenn da Menschen trainiert werden, sich viel, viel stärker vernetzt zu verhalten und kooperativ unterwegs zu sein und die entsprechenden Lösungskompetenzen dann für sich selber zu entwickeln, da ist eine ganz andere Art von Gefühl der Selbstwirksamkeit da. Ja, als ich jetzt heute habe, ich habe einen 12-jährigen Sohn, der in der Schule ist und der kriegt das Thema Selbstwirksamkeit nicht vermittelt. Ja, der kriegt nur... Der muss Dinge repetieren, die schon längst, wo das Ergebnis schon längst klar ist. Und jetzt dazu in der Pandemie noch in der Mini-Version digital. Und davon müssen wir weg. Da kann die Region eine Vorreiterrolle spielen.
Und darin dann auch noch besser sein als der Junge oder das Mädchen, das neben ihm sitzt, ne? Wie Sie schon sagen. Das individuelle, kompetitive Denken wird da gefördert.
Ja, ja, klar. Das wird auch noch gefördert. Weiterhin, ja. Und das ist für mich ein fundamentales Problem, was für mich jetzt auch nur durch die Corona-Krise nochmal wie so ein Brennglas sichtbar geworden ist. Und mich wundert, dass die Debatte da nicht viel stärker ist in dieser Richtung. Ja, also auch die Nachfrage der Eltern, mich eingeschlossen. Also wir sind ja viel zu zahm. Ja, also wir haben nicht wirklich reagiert, nicht schnell genug massiv reagiert auf dieses komplette Versagen der Bildungseinrichtungen und das totale Vernachlässigen des Bildungsauftrags, den die haben. Die verstecken sich hinter der Schulpflicht, die wir in Deutschland dummerweise haben. Wir haben ja keine Bildungspflicht, wir haben eine Schulpflicht. Andere europäische Länder haben eine Bildungspflicht. Wir haben eine Schulpflicht, jetzt geht die Schule nicht mehr, ja, die ist zu, also habe ich jetzt auch keinen Auftrag mehr. Und wir müssen davon auch weg. Ja, mein Plädoyer ist auch, wir müssen in Deutschland uns von der Schulpflicht verabschieden. Wir müssen eine Bildungspflicht, wenn wir irgendwas verankern wollen gesetzlich, dann eine Bildungspflicht. Und daraus wächst dann ganz klar ein Auftrag. Und dann muss ich mir als Lehreinrichtung in dem Moment, wo eine Pandemie ausbricht, überlegen, wie kriege ich die Bildung trotzdem hin? Ja, so wie wir das auch gemacht haben in der School of Design Thinking. Wir haben auch, wir hätten sagen können, wir machen jetzt mal ein Nullsemester, wir machen jetzt nichts, aber das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben uns sofort überlegt, wie kriegen wir diese zwei Semester komplett digital abgebildet, ja, die wir sonst sehr physisch machen. Und siehe da, die Mittel und die Tools waren da und es war noch nicht mal teuer. Ja, noch nicht mal so, dass man sagen, wir hätten jetzt wahnsinnig viel Geld investieren müssen. Gar nicht. Und es hat funktioniert. Und weil wir einen anderen Anspruch haben. Wir haben den Anspruch, den Menschen zu helfen, in diesen Zeiten genau dasselbe Erlebnis zu haben, was sie sonst auch haben könnten, wenn keine Pandemie da ist. Und es hat funktioniert. Das ist der Aufruf auch vielleicht für Sie, also auch diese Unternehmerdenke, ja, die kann schon ganz, ganz früh in den Schulen angelegt werden. Dieses Gefühl, ich kann was bewegen. Das muss ja nicht nur in einem Großkonzern irgendwo enden nachher. Das kann schon darin liegen, dass ich sage, ich baue einen neuen, super coolen Kindergarten in der Nachbarschaft zusammen mit meinen Kollegen auf, meinen Kolleginnen und Kollegen, setze einfach ein Zeichen dafür, wie es anders und noch besser sein kann.
Wir erfreulicherweise bei uns im Haus, aber auch im Standort verschiedene Ansätze, die schon in die Richtung gehen mit der MG Connect Stiftung, mit dem ZTI Zentrum. Aber wie Sie schon sagen, ist natürlich ein dickes Brett zu bohren in der gesamten Bildungslandschaft. Das wird noch eine Weile dauern, bis wir da ein Stückchen weiter sind in Deutschland. Vielleicht ganz zum Schluss noch mal einen Blick in die Glaskugel. Wie glauben Sie, wird die Welt nach der Corona-Pandemie aussehen, wenn sie uns denn jemals in Gänze verlassen sollte?
Naja, die Welt nach der Corona-Pandemie ist die Welt vor einer nächsten größeren Herausforderung, ja. Und ich glaube, wenn wir die richtigen Schlüsse ziehen aus dem, was wir jetzt erlebt haben, ja, dann ist eines für mich ganz klar: Auch die Politik, auch die politischen Entscheidungen müssen sich diesen neuen Herausforderungen stellen. Es muss ein komplexer Denkkontext entstehen, um komplexe Probleme auch lösbar werden zu lassen. Das heißt, auch die politischen Institutionen müssen sich mehr oder weniger agilisieren. Ja, und ich glaube, da ist bei vielen Ministerien sind da entsprechende Prozesse auch im Gange, waren auch schon vor der Corona-Krise im Gange, sind mit Sicherheit nochmal beschleunigt worden jetzt durch das, was wir in den letzten Monaten erlebt haben. Was ich fürchte ein bisschen ist, dass zu viele Menschen nach dem gestern widerrufen und sagen, Mensch, das war doch so toll, wie das früher war. Und ja, wir sitzen jetzt die ganze Zeit vor digitalen Geräten und sind da in Videoplattformen unterwegs. Und ja, das hat irgendwie funktioniert, aber das wollen wir nicht mehr. Wir wollen jetzt wieder zurück zu dem pur Analogen. Mein Wunsch wäre, dass das viele Positive, was man erleben konnte in den letzten Monaten, auch dass das weitergeführt wird. Und das versuchen wir in der School of Design Thinking, indem wir sagen, wir werden nicht mehr zurückgehen zu dem pur physischen, sondern wir entwickeln gerade einen Hybridmodus für die Zukunft. Das heißt, wir wollen natürlich vor Ort sein weiter. Wir wollen es auch den Studierenden ermöglichen, vor Ort miteinander zu arbeiten. Aber es soll gleichzeitig möglich sein, dass ein Studierender aus Nairobi, der es sich nicht leisten kann, jetzt nach Potsdam zu ziehen für zwei Semester, dass der oder sie mitmachen kann und genauso auf Augenhöhe interagieren kann und in die Innovationsprozesse mit eingebunden werden kann. Wir entwickeln dafür neue räumliche Konstellationen, bauen gerade zusammen mit einem Möbelhersteller auch Hybridmöbel, die das möglich machen, kombiniert mit Technik. Und das wäre mein Wunsch, dass wir uns viel, viel stärker in eine eher hybride Welt bewegen und die positiven Dinge sozusagen zusammenführen und miteinander zum Klingen bringen. Das wird in Zukunft vieles leichter machen und auch mit dem Blick auf die Umweltproblematik, in der wir uns ja alle befinden. Ich glaube, man muss sich einfach dann doch drei- oder viermal überlegen, dass man eine große Reise macht, um zu einer Konferenz zu fahren. Und ob es nicht vielleicht doch die bessere Möglichkeit ist, dass ich digital an der Konferenz teilnehme, wenn die hybrid aufgesetzt ist. Aber das wäre mein Wunsch für die Zukunft. Ich bin da ganz zuversichtlich. Wir treiben auf jeden Fall mit.
Wunderbar. Ein sehr schönes, sehr optimistisches Schlusswort, Herr Professor Weinberg. Vielen Dank für das sehr interessante, sehr informative Gespräch. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Tag heute in Potsdam und freuen uns aufs nächste Mal. Vielen Dank.
Herr Schnettler, Frau Balk, vielen Dank. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen und der Region.
Ganz genau. Da wird ja noch möglicherweise hoffentlich einiges kommen. Alles Gute.
Ja, das war das Interview mit Professor Ulrich Weinberg. Zum Nachlesen finden Sie dieses Interview auch nochmal bei uns im Blog auf wfmg.de. Weitere Podcast-Folgen der WFMG sind natürlich in Planung und wir würden uns freuen, wenn Sie wieder reinhören. Bis bald. Das war der WFMG Business Talk. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle weiteren Infos finden Sie unter wfmg.de.